Das Arbeitslosengeld II wurde zum 1. Januar 2005 durch das 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eingeführt. Hartz IV ist in Deutschland die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem 2. Sozialgesetzbuch. Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Es ist unser 10. Jahr in Hartz IV. Irgendwie ist es ja so. Ich kotze meine gallenbittere Hartz-IV-Realität hier hinein und mit Trauma und Gewalt hat es dann doch erst auf den zweiten Blick zu tun. Für mich, uns, die kleinen harten Knubbel unter der Haut über meinem Inneren, für die ist das eine Wiederholung. Jede Solidarität, jedes Mitfühlen, jedes Verstehen, das dann doch nichts ändern kann, tut weh, weil sich für sie, uns, etwas wiederholt. Da sind Leute ohne Gesicht. Eine Macht, die alles von einem weiß, alles von einem zu wissen verlangt, vor der es keine Geheimnisse geben kann, darf. Da ist die Ohnmacht, da ist das Wissen, dass es nur einen Knick braucht. Nur eine falsche Bewegung, ein falsches Wollen. Ein falsches Wünschen, eine einzige individuelle Regung, die auch nur ein einziges Kästchen sprengt. Und das Leben, wie es war, ist zu Ende. Und da ist auch das Mitteilen von Not, von Ohnmacht, Verzweiflung, Widerwillen, Ekel, Ungerechtigkeit. Und dann die Worte. Oh, das ist sicher furchtbar. Hartz IV ist die totale Scheiße. So unmenschlich. Gewalt. Ich habe neulich so eine dieser waberigen Erinnerungen gehabt, auf die kleinere Schatten folgten. Die Horterzieherin, die fragte, ob es denn nicht wehtut. Die Lehrerin, die sagte, ja, Eltern könnten manchmal ganz schön blöd sein. Die Klassenkameradin, die stumm nickt und ihren Fußspitzen erzählt, dass sie weiß, was ich meine. Die Kinderärztin, die auf ihren PC tippt und sagt, dass da schon alles drinsteht. Und die Welt, die sich einfach weitergedreht hat. Als wäre nichts passiert. Ist es eine Art Undankbarkeit, wenn ich gar nichts mehr erwidern kann, wenn mir Menschen ihr Mitgefühl über meine Hartz IV ausdrücken? Wenn sie fragen, ob sie mir helfen können und ich im Kämmerlein unter dem Vorwurf, andere Menschen dazu gebracht zu haben, zu denken, sie müssten mich retten, zerrissen werde, nur noch ein Danke herauskriege, das auch, okay, nimm mich einfach heißen könnte? Hat mich das Hartz so zerstört oder war das schon immer so? Ich denke manchmal, es ist eine Fähigkeit von uns. Einer dieser komischen Faktoren, die beim Überleben helfen, dass wir uns ausdrücken können. Dass wir das so oft an Sprechproblemen und Wortlosigkeit vorbeigeschafft haben. Und dann steht man in so einer Gesellschaft, die so ganz viel aus symbolischen Akten zieht. Aus Pro- und Kontrapositionierungen und Worten, nach denen man Taten gar nicht vermisst. Ich habe mich vorhin bei einem alten Wunsch ertappt. Wenn es doch nur bitte, bitte endlich vorbei wäre. Ich denke wirklich oft, ja gut, ich nehme die Armut, die begrenzten Möglichkeiten, ich ziehe die Rentenlosigkeit und den Plastizahnersatz mit Mitte 30 und tausche gegen die Angst, den Briefkasten zu öffnen und die Spirale aus Kämpfen und Verlieren. Ich habe einen ähnlichen Kompromiss als Jugendliche gemacht, weil ich in der Jugendhilfeeinrichtung ständig so furchtbare Bauchschmerzen und untergründig schwelende Todesangst hatte, habe ich getauscht und bin zurück nach Hause gezogen, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie es da eigentlich immer so war. Ich weiß auch nicht, wie man ohne Rente und mit Plastizähnen so lebt. Ich würde es trotzdem gern gegen diese Hartz IV tauschen. Ernsthaft. Aber Hartz IV kann man nicht tauschen. Das kann man nur vererben. Es gibt keinen Raus für mich, für uns, jedenfalls nicht jetzt. Dieses Jahr, nächstes, übernächstes und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch noch überübernächstes Jahr nicht. Und alle verstehen, wie furchtbar das für uns sein muss. Und die Welt dreht sich einfach weiter. Am 14.03.2018 fragte Zeit Online Menschen in Hartz IV nach ihrer Lebensrealität. Wir haben folgenden Text dazu geschrieben. Von und mit Hartz IV überleben. Von und mit Hartz IV überlebe ich seit seiner Einführung im Jahr 2005. 2005, da war ich 18, 19 Jahre alt. Jugendhilfekind seit 3-4 Jahren, betreut in der ersten eigenen Wohnung, aus Gründen, die etwas mit meinem Willen zum Überleben und der Entscheidung zum Leben selbst zu tun hatten. Eine Wahl, ob ich Hartz IV in Anspruch nehme oder nicht, hatte ich nie. Um in mein Leben als Schwerbehinderte, durch Gewalt in der Familie komplex traumatisierte Person hineinzufinden, brauchte ich institutionelle Hilfe. Die bekommt man als Jugendliche nur dann, wenn man nichts hat und niemand sonst dafür aufkommt. Mein Hilfebedarf und der strukturelle Ausschluss, den ich aufgrund meiner Behinderung erfahre, halten mich bis heute in Hartz IV. Nach meinem Realschulabschluss an der Abendschule, für den ich aufgrund mehrerer Krankenhausaufenthalte länger brauchte als die SchülerInnen, mit denen ich den Bildungsgang begann, folgten 10 Jahre Bewerbungsphase, Mangelmanagement und ein Kampf um das eigene Leben, der weitestgehend unsichtbar für die Menschen in meinem Leben und vielleicht auch weite Teile der Gesellschaft war. Bei Antragstellung auf Hartz IV konnte ich noch eine Erstausstattung für Möbel, Waschmaschine und Kühlschrank beantragen. 10 Jahre später sind die Pressspannmöbel, die ich von dem Geld im Möbeldiscounter kaufen konnte, alle kaputt. Denn umziehen kann man mit solchen Möbelstücken nicht besonders oft. Steigende Mieten bei gleichbleibend niedrigem Wohngeld erforderten aber genau das. Einen Antrag auf Ausstattung kann man nur einmal stellen. Wenn man später erneut große Anschaffungen machen muss, muss man ein Darlehen beim Jobcenter beantragen. Das wird dann in Raten vom Existenzminimum abgezogen. Heute wohne ich in einer überalterten Wohnung mit Dusche über den Gang und Durchlauferhitzern an allen Wasserhähnen und bezahle immer noch mehr Miete, als es mein Wohngeldsatz abdeckt. Warmwasser ist ein Luxusgut in meiner Wohnung. Jedes Jahr streite ich mit der Wohnungsbaugenossenschaft, ob eine Mieterhöhung angemessen ist oder nicht. Sollte ich diesen Streit einmal verlieren, verliere ich wieder ein Zuhause. Von der Erstausstattung damals habe ich heute nur noch den Kühlschrank und die Waschmaschine. Was ich mache, wenn die kaputt gehen? Ich habe keine Ahnung. Ob und wenn ja, wie ich solche Gegenstände ersetzt bekomme, passiert in meinem Leben nach dem Zufallsprinzip, das viel damit zu tun hat, wie leicht ich meinen Stolz und das bisschen Verlangen nach Würde, das ich durchaus noch habe, hintanstellen kann. Noch mehr jedoch mit schierem Glück. Als mein Backofen kaputt ging, bot jemand bei Twitter an, mir einen neuen zu bezahlen. Die gleiche Person hat mir eine neue Matratze gekauft, als meine alte, die ich schon gebraucht hatte kaufen müssen, nach 8 Jahren nicht mehr nutzbar war. Ich vermeide es aktiv, darüber nachzudenken, wie sich das für mich anfühlt, weil ich weiß, dass es kein gutes Gefühl ist. Wenn FreundInnen ihre Kleidung aussortieren, schicken sie mir das, was sie nicht mehr wollen. Seit Jahren sehe ich also überwiegend aus, wie andere Leute nicht mehr aussehen wollen. Und was würde besser zu einem Menschen passen, der so lebt, wie andere Leute nicht leben wollen? Jens Spahn meint, mit Hartz IV müsse man nicht hungern, und ich kann ihm darin zustimmen. Mit Hartz IV muss man nicht hungern. Man kann wählen, ob man hungern will oder lieber keinen Strom haben oder keinen Telefonanschluss oder keine Monatskarte für den ÖPNV oder keine Schulsachen oder keine kulturelle Teilhabe oder Möbel oder Kleidung. Ich habe das Glück, auch noch wählen zu können, ob ich hungere oder auf Medikamente verzichte. Als die Politik die Praxisgebühren für eine gute Idee hielt, sparte ich an Hausarztbesuchen, um meine regelmäßig notwendigen Facharzttermine haben zu können. Denn Praxisgebühren zusammen mit Rezeptgebühren und den Kostenanteilen für Krankentransporte übersteigen das Budget, das ich für Medikamente und medizinische Notfälle freimachen kann. Natürlich gibt es die Möglichkeit, von diesen Kosten befreit zu werden, aber natürlich ist auch das wieder an Bedingungen geknüpft. Es muss bereits ein Betrag gezahlt worden sein, den muss man aber erst einmal haben. Und dann muss diese Befreiung auch noch bei der Krankenkasse beantragt werden. Für mich ist das ein weiterer bürokratischer Akt, der von mir Fähig und Fertigkeiten abverlangt, die mir aufgrund der Behinderung, mit der ich umgehe, nicht nur so einfach von der Hand gehen, sondern auch immer wieder Auslöser für psychische Krisen bis hin zur Suizidalität werden. Als Person im Hartz-IV-System ist diese Art der strukturellen Hürden nur allzu bekannt für mich. Deshalb habe ich mich nach Jahren der Einbrüche in die inzwischen als Hartz-IV bekannten Ausnahmezustände für eine freiwillige gesetzliche Betreuung entschieden. Ein weiterer Punkt, an dem meine Würde begrenzt wird. Eine weitere Instanz, die eine Akte über mich und mein Leben in einem Büro stehen hat. Es ist eine zusätzliche Erinnerung daran, dass ich und mein Leben von gesichtslosen Instanzen verwaltet und bestimmt werden, statt von mir selbst. Mein Überleben mit Hartz IV halte ich heute nicht mehr unsichtbar. 2008 habe ich angefangen, meine Erlebensrealität im Internet mitzuteilen. Immer wieder habe ich aufgeschrieben, wenn mir die Existenzangst den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Jede Ablehnung auf eine Bewerbung, jede verspätete Zahlung des Jobcenters, jedes Ringen um Anträge auf Hilfeleistungen, Darlehen und die Zweifel an meinem eigenen Wert als Mensch in dieser Gesellschaft habe ich in meinen Blog geschrieben und tue das noch heute. Nicht, weil ich mein Leben für besonders exemplarisch halte, sondern weil es noch viel zu wenig Menschen tun können und es so weiterhin als Ausnahme gilt. Für mich war Hartz IV nie der Lückenfüller zwischen zwei Jobs oder das, was ich haben kann, während ich etwas tue, was mich perspektivisch davon unabhängig macht. Hartz IV hat mich zu dem Problem gemacht, das ich heute für Teile der Gesellschaft bedeute. Oder eben auch nicht. Es kann ja auch praktisch sein, eine Bevölkerungsgruppe in Armut zu halten, damit man eine Art nachwachsende Masse an Menschenlebensrealitäten hat, mit der man anderen Menschen genug Angst macht, damit diese immer mehr Ausbeutung mit sich machen lassen. In 1,5 Jahren werde ich meine Berufsausbildung beendet haben. Dann bin ich 33 Jahre alt und habe Anlass zur Frage, ob und wenn ja wie Familiengründung und verantwortungsvolle, vielleicht auch autonome Zukunftsplanung für mich möglich sein können. Als schwerbehinderte Person mit Kinderwunsch, ohne Familie im eigenen Unterstützungshintergrund, wird es in keinem Szenario leichter, einfacher, sichererer, weniger von Zufall und politischem Gusto abhängig, wie ich in Deutschland überleben können werde. Das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, ist, dass es immer wieder Menschen geben wird, die versuchen, das eigene Selbstbild, nein, das eigene Gewissen, mit Wohlfahrtsgesten aufzupolieren, oh nein, zu beruhigen. Es wird immer Menschen geben, die Mitleid und den Wunsch haben, die RetterInnen für die armen, alten und kranken Menschen in der direkten und indirekten Umgebung zu sein. Und es wird immer Menschen geben, die diese Menschen einspannen, um Geschäftsmodelle zu realisieren, zu etablieren, die ihrerseits arme, kranke und alte Menschen in Not brauchen. Ich selbst habe die Tafeln in den letzten 13 Jahren insgesamt 5-mal in Anspruch genommen. 3-mal, weil meine Stromkostennachzahlungen den Wert von 3 Wochen Lebensmittel hatten, 2-mal, weil ich Winterjacke und Schuhe gegen Essen eintauschen musste. Ich hätte auch FreundInnen um Geld bitten können. Sie hätten mir alle was gegeben. Doch diese 5 Male konnte ich es einfach nicht ertragen. Diese 5 Male wollte ich von meinen FreundInnen nicht die sein, die Geld für Essen erbetteln muss. Die Tafeln haben sich gegründet, um der Lebensmittelverschwendung etwas entgegenzusetzen und sehen ihren Auftrag nicht darin, eine Armenspeisung zu machen. Für mich zeigt sich in diesem Selbstverständnis die Ignoranz, die nur entwickeln kann, wer nie, über längere Zeit, auf Hartz IV und Spenden angewiesen war. Denn es sind und waren schon immer arme Menschen, die den Müll, den niemand sonst mehr will, im besten Fall geschenkt, in der Regel jedoch zu- und ausgeteilt bekommen. In Deutschland gibt es meiner Meinung nach keine Sicht auf Spenden und Hilfen, die für die eigene Abschaffung sorgen. Die Tafeln sind ein gutes Beispiel dafür. Lebensmittelverschwendung ist ein Problem, das verantwortungslose VerkäuferInnen verursachen. Anstatt nur so viel einzukaufen, wie auch wirklich verkauft wird, wird so viel eingekauft, dass immer ein Überschuss bleibt, dessen Entsorgung durch Müllwirtschaft preisgünstig und einplanbar ist. Die Tafeln und andere Lebensmittelrettungsorganisationen kommen zu diesen VerkäuferInnen und nehmen ihnen diese Verantwortung auch noch ab. Es ist eine Verwertungsschleife, eine weitere Profitschleife, keine Maßnahme, die zu nachhaltigen Veränderungen am Grundproblem führt. Das Schlimme daran ist nicht, dass das so ist. Das absolut Schlimme daran ist, dass es das nie sein sollte. Eine echte Veränderung eines Grundproblems. Meiner Ansicht nach ist das Grundproblem das, überhaupt für Dinge bezahlen zu müssen, die die Grundbedürfnisse von Menschen sichern und befriedigen. In unserem Wirtschaftssystem muss man für das eigene akute Überlegen ganz direkt bezahlen und hält das für normal. Lassen Sie das vielleicht einmal richtig einsinken. Wenn man nicht isst, dann stirbt man. Wenn man nicht warm gehalten wird, dann stirbt man. Wenn man krank ist und nicht versorgt wird, dann stirbt man. Wenn man keinen sicheren Ort hat, dann stirbt man. Wenn man keine soziale und kulturelle Teilhabe hat, dann sieht man keinen Sinn mehr darin zu leben. Damit man nicht stirbt, bezahlt man Geld, und zwar immer wieder. Das Leben selbst hat so in keinem Fall mehr einen unschätzbaren Wert. Wir als Konsumentinnen bezahlen nicht dafür, dass Bauer Heinze es sich leisten kann, seine Äcker so zu bewirtschaften, dass er ihn noch so lange nutzen kann, bis er nicht mehr will oder kann. Wir geben ihm Geld für einen Teil seines Ertrages plus den Profit, den der Verkauf einbringen soll, damit wir etwas zu essen haben, damit wir nicht sterben. Hartz IV hat mich lange in der Idee gehalten, immer möglichst viele Lebensmittel für so wenig Geld wie möglich einzukaufen. Dazu gehört der Konsum von fertigen und durch staatliche Subvention dauerbillig gehaltene Lebensmittel, also vor allem Milch- und Fleischprodukte, die mir, wie ich heute weiß, gesundheitlich massiv schaden und auf vielen anderen Ebenen hochproblematisch sind. Ich habe mich lange nicht im wirtschaftlichen, produktiven Sinne gefragt, wofür lebe ich eigentlich? Denn für mich ist die Antwort darauf schmerzhaft. Als Hartz-IV-Empfängerin, der mit Behinderungen lebt, ist mein Überleben vor allem als Konsumentin wichtig. Nicht als Produzentin, nicht als Mitgestalterin, nicht als Mitbestimmerin. Mir wird Geld gegeben, damit ich überleben kann, damit Bauer Heinze überleben kann, damit andere Profit machen können, damit alles immer verfügbar ist. Egal wie lange noch, egal mit welchen Auswirkungen auf die Mitwelt und all die Generationen nach uns. Niemandem scheint es darum zu gehen, wie lebenswert das Leben ist, das mir genau jetzt mit Hartz IV gesichert wird. Niemanden scheint es zu interessieren, was ich und all die anderen Menschen in meiner Lage zu geben haben, wenn wir nicht 24/7 damit beschäftigt sind zu nehmen, um zu überleben. Das ist kränkend und krankmachend, manchmal auch krankhaltend. Vor allem, wenn Außenstehende meinen, sie könnten das in irgendeiner Form nachempfinden und besser machen. Ich weiß, Sie fragen in Ihrer Zeitung nur danach, wie ich so mit Hartz IV lebe. Aber ich will bei der Gelegenheit auch sagen, was ich mir anders wünsche und von der Regierung fordere. Ich wünsche mir die Möglichkeit, als Hartz-IV-Empfängerin vom Jobcenter bei jeder Art von Aus- und Weiterbildung finanziell unterstützt zu werden. Meine Ausbildung als nicht mehr Minderjähriger wird zum Beispiel finanziell nicht unterstützt, obwohl meine Chancen auf eine Berufstätigkeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung steigen wird. Und genau das doch ist, was mich angeblich aus dem System Hartz-IV herausbringen soll. Ob ich studieren kann, hängt vom BAföG-Amt und dem Engagement für die Inklusion von schwerbehinderten Studierenden einer in Frage kommenden Fachhochschule bzw. Universität ab. Ob Ausbildung und Studium genügen, irgendwann für mich selbst und mein Leben aufzukommen, wird der Arbeitsmarkt und sein Grad an gelebter Inklusion dann zeigen. Ich fordere von der Regierung die konsequente Inklusion und Entschädigungen für Personen wie mich, die in der Zeit zwischen Unterzeichnung der UN-Menschenrechtskonvention und der konkreten Umsetzung wegen struktureller Diskriminierung aufgrund einer Behinderung keine andere Wahl hatten, als abhängig, arm und ausgeschlossen zu sein. Den emotionalen Schaden, den die Jahre in Hartz IV und damit in Armut, Ausgrenzung, permanente Mangel und Perspektivlosigkeit mir beigebracht haben, wird kein Geld der Welt jemals ausgleichen können. Sich aber wenigstens für eine Weile nicht mehr zwischen der Erfüllung von Grundbedürfnissen entscheiden zu müssen und dadurch Zeit und Raum für Perspektivenentwicklung und Zukunftsabsicherung zu haben, das wäre nur gerecht und angemessen. Eine wahrhafte Grundsicherung. An die Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Krankheit hat man weder bei Konzeption noch Einführung von Hartz IV jemals gedacht. Man denkt selbst in der Diskussion heute nicht an diese Personengruppe, sondern konzentriert sich auf all die Menschen, die kontinuierlich arbeitsfähig sein könnten, würde es Stellen für sie geben. Das muss sich ändern. Deshalb habe ich Ihnen all das hier aufgeschrieben. Bitte sehr. Am 24. März 2018 schrieb ich einen Nachklapp. Wenn man einen Text schreibt, der zufällig den Ton der Zeit trifft, zufällig von Leuten geteilt und empfohlen wird, die ihn ihrerseits lesen und teilen, zufällig zu den Diskussionen des Moments passen. Das haben wir hier mit unserem selbstreferenziellen Ego-Kiki-Pups nicht so oft. Aber wenn, dann ist es nie wegen Trauma. Nie wegen der ganzen Scheiße, die uns hier hingebracht hat. Nie. Und das ist doch interessant, wie die Gründe für Dinge noch immer nicht so gern angefasst werden. Ich habe ein paar Antworten unter Tweets von Teilenden gelesen. In einem Forum wurde über uns als Autorin des Textes geschrieben. Deshalb ist es mir aufgefallen, dass es nie um die Gewalt geht. Selbst dann nicht, wenn man einen Text damit anfängt. Mir ist eingefallen, dass ich noch nie gut mit Geld umgehen konnte. Dass das etwas ist, womit ich schon als Schulkind enttäuscht habe. Umgang bedeutete damals offenbar wegtun und vergessen, dass es da ist und nicht verschenken, wenn jemand welches braucht oder Dinge kaufen, die man möchte. Wie Menschen heute über Menschen in Hartz IV reden, ist ähnlich. Da ist eine unbeantwortete Idee von einem richtigen oder guten Umgang mit Geld, den man einfach mal ebenso macht und pflegen muss oder lernen muss. Was der Maßstab für guten Umgang mit Hartz-IV-Geld sein soll, ist mir noch immer nicht klar, denn ich kriege weder mich noch mein Leben von Geld getrennt. Mein Leben und meine Lebensrealität hängt direkt an dem, was Monat für Monat mal mehr, mal weniger pünktlich auf meinem Konto landet. Manchmal auch einfach nicht, weil ein Stempel falsch sitzt oder es einen Zettel, den es schon tausendmal in meiner Akte gibt, noch ein tausendundeinstes Mal braucht. In der letzten Woche habe ich viele ErfahrungsexpertInnen gelesen, die ihre Verhältnisse komplett offenlegen. Und ich dachte wieder, wir müssten das auch machen. Als wäre das kollektive Nacktsein vor Angezogenen etwas, das etwas verändert. Die Debatte weniger schlimm, weniger demütigend macht. Als wäre das die Art Solidarität, die uns Hartzis irgendwie verbinden würde. Und eine Revolution auslöst. Ich bin mit 15 in die Jugendhilfe gekommen. Mein Geld für jeden Posten war abgezählt. Als ich mit 18 in die ambulante Hilfe und dann ins Harz kam, löste ich jede Woche einen Scheck ein. Das war und ist bis heute mein Umgang. Niemals länger als 2 Monate im Voraus, Schuldengefahrabwehr vor Dingen in Kühl- und Kleiderschrank. Endziel, in der letzten Monatswoche noch etwas haben. Pflicht, Rechnungen und Versorgung des Assistenzhundes. Kür, eigene Versorgung auf einem Level, das halbwegs reicht. Schwierigkeitslevel, chronisch krank sein, extra Ausgaben an Dingen, die mir helfen, Behinderungen zu kompensieren und dieser verflixte Wunsch nach Musik, Büchern, mal zum Friseur, 1-2 Farbfilme entwickeln lassen, mal den Fernbeziehungsherzmenschen besuchen, daneben Ehrenämter und Herzensprojekte mittragen. Mit abgezähltem Geld umgehen zu können, ist nicht der gute Umgang, an den Menschen denken, die nicht so wirtschaften. Der gute Umgang mit Geld schließt Vorsorge mit ein. Und die ist utopisch unter Hartz IV. Selbst wenn man es schafft, am Ende eines Monats, vielleicht sogar 2 oder 3 etwas übrig zu haben, dann muss man Zahnbehandlungen zuzahlen, braucht eine neue Brille, muss mal jemanden dafür bezahlen, als Assistenz irgendwo mit hinzukommen, wo der Hund nicht mit darf. Das ist, was wir als Mangelwirtschaft bezeichnen. Das Weitermachen, obwohl es nie reicht. Armut, Hartz IV, ist kein individuelles Schicksal, kein persönliches Versagen. Wenn man arm ist, dann gibt es kein »hättste mal besser«, das in irgendeiner Form berührt, worum es eigentlich geht. In ihrem Buch »Gegen den Hass« schreibt Caroline Ehmke, dass Armut eine gesellschaftliche Konstante ist und dass arme Menschen nicht als Gruppe wahrgenommen werden. Deshalb kommen Menschen auf die Idee, Jens Spahn würde etwas aus einem selbst erlebten Hartz-IV-Monat lernen. Tatsächlich würde er mehr lernen, wenn er einen Monat lang täglich mit Menschen in Hartz IV und anderen prekären Lagen reden und zusammenleben müsste. Ich habe ein paar Leute gelesen, die den Ton von meinem Text als scharf bezeichnen. Das gefällt mir. Ich will scharf klingen. Ich will so abgegessen, frustriert, verbittert und wütend gelesen werden, wie ich bin, wenn sich Politik und Feuilleton mit dem Thema befassen, als würde es sich bei Hartz IV um etwas handeln, das ja eigentlich ganz gut oder mehr oder weniger schnell vorübergehend ist. Verdammt, ich habe seit meiner Flucht und meiner Entscheidung für das Leben noch nicht einmal über der staatlich hingerechneten Grenze gelebt. Mag sein, dass ich mit Ende 80 zurückblicke und denke, dass diese 13 plus, wer weiß wie viele da noch kommen, Jahre etwas Vorübergehendes waren. Jetzt gerade sind sie mein Leben nach der Gewalt. Und wenn ich gewusst hätte, dass es das mitmeint, diese Form der Gewalt, gegen die man sich weder zur Wehr setzen noch aktiv um Schutz davor bitten kann. Ich weiß nicht, ob ich mir damals die Kraft zugetraut hätte, das so lange zu ertragen. Und immer weiter und weiter zu versuchen, etwas zu finden, was ein Weg heraus sein könnte. Deshalb dachte ich an die Gewalt. Auch wenn es um die transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung geht, klingt die Idee vom guten Umgang durch. Immer wieder komme ich in der Auseinandersetzung mit der Gewalt an mir an die Frage, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß meine Familie vielleicht genau deshalb so dysfunktional war, weil da eigene, unreflektierte Traumafolgen gewirkt haben. Wie ist das für Hartz-Eltern, dem eigenen Kind beim Antritt in die vererbte Armut beistehen zu müssen? Wie wird das für mich, wenn ich ein Elter bin? Welcher Umgang mit der Gewalt, die mir passiert ist und der ich nach wie vor einen gewissen Raum in meinem Leben geben muss, um sie zu verarbeiten, ist denn der gute? Soll ich auch vom Familiegründen besser ausgeschlossen sein? Von einem der urmenschlichsten aller Dinge? Oder kompromisslicherweise durchkontrolliert und abgezählt, bis man alles auf die nächste Generation abladen kann, indem man sagt, jeder sei des eigenen Glückes Schmied? Ein bisschen was habe ich auch vom bedingungslosen Grundeinkommen bzw. Bürgergeld gelesen. Auch so eine Hippie-Idee ohne ernsthafte Anerkennung von Armut als tragenden Wirtschaftsfaktor. Reichtum braucht Armut. Kapitalismus braucht Reichtum. Allen das ihre und weiter wie bisher lässt Armut nicht verschwinden. Leider nicht. Bedingungslose Versorgungssicherheit und ein Miteinander, das nicht von Gewalt geprägt ist, das lässt Armut verschwinden. Zumindest in der Form, wie wir sie heute kennen. Davon bin ich bis zum Gegenbeweis überzeugt. Mitte 2019 haben wir unsere Berufsausbildung beendet und einige Zeit später einen Antrag auf Arbeitgeberförderung unterstützt, der uns in eine Stelle bringen sollte. Am 8. Februar 2020 schrieb ich den Text Hartz-Jahre. Das war einige Monate nach diesem Antrag. Unsere Betreuerin rief am Dienstag an, um uns zu sagen, dass es noch nichts Neues vom Jobcenter gibt. Das ist, was sie uns seit August bei jedem unserer Termine sagt. Ich habe den Antrag, die Anfrage, die Nachfrage, die Forderung geschickt. Es gab noch keine Rückmeldung. So kennen wir das. Diese Boden wie himmellose Weite des Kontakts mit der Behörde, die uns die Existenz finanziert. Das Gefühl, mit einer Maschine ohne Ohren zu sprechen. Der Eindruck von Haltlosigkeit, der zur Fassungslosigkeit wird, wann immer dann doch eine Antwort kommt, weil es darin nie um uns, sondern um das System Hartz IV geht. Wir beziehen seit bald 15 Jahren Hartz IV. Noch nie waren wir mit Untätigkeitsverhalten der Behörde konfrontiert. Der Schweigestrafe. Danach fühlt es sich für uns an und löst Erinnern an traumatische Erfahrungen aus. Die Bodenlosigkeit wird unendlich, die Haltlosigkeit zu dissoziativem Erleben. Irgendwann geht es nicht mehr um das Geld, mit dem unsere Existenz finanziert wird, sondern um alles, Leben oder Tod. Trotz der langen Bezugszeit leben wir nicht prekär. Wir sind arm, ja, aber wir sind gebildet und wir kommen nicht aus der Armut. Unser Habitus ist bürgerlich, typisch für die Mittelklasse. Und wir sind weiß. Unsere Hartz-Jahre sind für die meisten weißen Mittelklasse-Leute Unfair-Jahre. Realhorror. Boah, das könnte ich nicht, Jahre. Und deshalb könnten unsere Hartz-Jahre gut in ein Buch passen, das im Feuilleton besprochen wird. Wir Langzeitarbeitslosen, die dem Klischee vom dummen Ekelfaulenzer nicht entsprechen, sind oft diejenigen, die in den Zeitungen zu sehen sind. Deshalb sind wir die, mit denen sich die Leute noch am ehesten identifizieren können. Diese Identifikation stellt sich für uns als hinderlich dar. Denn wir sind nicht durch einen unfairen Schicksalsschlag, durch Nichtanerkennung unserer ausländischen Bildungsabschlüsse oder bereits chancenlose Eltern im Leistungsbezug. Wir sind Opfer von Gewalt gewesen und schwerbehindert. 2005 waren wir 19 Jahre alt und noch 2 Jahre vom Ausstieg entfernt. Wir wurden ausgebeutet und verletzt, betreut, behandelt und so davor bewahrt, uns das Leben zu nehmen. Der Antrag auf Hartz IV wurde nötig, weil Hartz IV gerade eingeführt worden war. Wir waren noch in der Jugendhilfe, später in der Eingliederungshilfe. Dass wir kaum lebensfähig waren, das war so überdeutlich klar. Aber dieses System hatte schon damals keinerlei andere Vorgänge für Leute wie mich als den der permanenten Prüfung auf Arbeitsfähigkeit. Immer wieder waren wir damit konfrontiert, keinerlei Wert für diese Behörde zu haben, weil wir keinerlei Arbeitsfähigkeit vorweisen konnten. Sie arbeiten weiterhin an ihrer Stabilisierung, sagten meine ständig wechselnden und dadurch zunehmend gesichtslos werdenden SachbearbeiterInnen für die aktiven Leistungen. Und wir stabilisierten uns, stiegen aus, begannen zu heilen, wuchsen aus der Opferrolle in die Überlebendenrolle, in die Selbstbestimmung hinein, die unsere Kontexte gewähren können. Arbeitsfähigkeit war und ist immer ein Teil dessen, worauf wir hingearbeitet haben. Wir erwarten von unserer Umwelt nicht, dass sie einfach alles für uns bezahlt, dass wir in irgendeiner Form von der Gesellschaft, die zugelassen hat, dass unsere ersten 21 Lebensjahre so passieren konnten, wie sie es taten, aufgefangen und ausgehalten werden. Wir empfangen keine Leistungen und danken dem Sozialstaat. Wir bekommen Geld und manchmal fühlt es sich an wie damals, als uns die Leute, die uns verletzten und benutzten, Geld dafür auf den Tisch legten. Unsere Hartz-Jahre waren noch nie wie in unserer Kindheit. Immer nur wie die Ausbeutungskontexte danach. Einfach ins Leere zu fassen wie jetzt, ist ganz eindeutig Kindheitstrauma wiedererleben. Keine AnsprechpartnerInnen zu haben, die irgendetwas verändern können. Zuständig, ja sogar in der Pflicht ist, zu antworten und sich zu kümmern. Keine Macht zu haben, selbst etwas an der Lage zu verändern, weil die Abhängigkeit so groß ist. Und einzig die Wahl zu haben, sich zum Wohl und Wehe einer weiteren Instanz, nämlich der Justiz, abhängig zu machen, um eventuell vielleicht mit ungewissem Ausgang, keinerlei Garantie und möglicherweise unangenehmen sozialen Folgen zu erwirken, dass da etwas passiert. Man sagt uns, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, erinnert uns daran, dass wir betreut werden, dass wir versorgt sind, auch wenn die Behörde versagt, versucht uns die Unterschiede klarzumachen. Aber darum geht es gar nicht. Das ist nie der Kern unserer Traumatisierung gewesen. Es ging nie darum, dass uns Menschen verletzt haben oder passiert ist, was passiert ist. Es geht immer um diese Stille, diese Leere, dieses Moment, in dem nichts mehr gespürt werden kann, weil es insgesamt zu viel zu spüren gibt. Von unseren Hartz-Jahren zu sprechen bedeutet auch, von unseren Jahren in struktureller Gewalt, die von allen gleichermaßen mitgemacht wird, zu sprechen. Hartz IV wird vom Staat finanziert. Wir alle bezahlen Hartz IV. Wir alle bezahlen für die Ausübung struktureller Gewalt durch Jobcenter, Sozial- und Versorgungsämter. Niemand ist unschuldig. Alle sind schuld daran. Und es ist die gleiche Schuld wie die an unserem Bluten als Kind, unserer Ausbeutung als Jugendlicher, der Lebensgefahr, mit der wir bis heute umgehen. Und na klar, könnten wir das alles bequemer formulieren, könnten die Gewalt an uns individualisieren und sagen, dass nur unsere Herkunftsfamilie und Fremde uns verletzt haben. Aber so war es einfach nicht. So ist es einfach nicht. Gewalt wird gemacht, auch durch stumme ZeugInnen, die glauben, sie hätten nichts damit zu tun, weil sie weder uns noch die, die an uns zu TäterInnen wurden, kennen. Das zu benennen, haben wir uns zum Auftrag gemacht, auch weil die Menschen in unserem Leben nicht müde werden, uns zu sagen, dass sie sehen, wie schlimm das alles ist, wie unfassbar brutal und ängstigend. Wir brauchen sie aber nicht nur als mitfühlende ZeugInnen. Die hatten wir schon als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene, als von der Gewalt Übrige. Und es ist trotzdem passiert, mit allen Schmerzen, allen körperlichen wie seelischen Folgen. Wir brauchen UnterstützerInnen. Brauchen politisches Handeln, brauchen, dass die Gewalt an sich anerkannt und in der Konsequenz beendet wird. Und zwar nicht auf dem leichten Weg durch Reformen mit einem freundlichen Namen, sondern durch die harte, unnachgiebige Debatte um den Wert von Menschenleben, Würde und die Sicherstellung von bedingungsloser Versorgung aller Menschen, mit denen wir zusammenleben. Sei es in unserer Stadt, unserem Bundesland, unserem Land, unserem Staat, unserer Welt. Wenn es uns wirklich ernst damit ist, niemanden verletzen, demütigen oder sterben lassen zu wollen, dann wird es Wege und Mittel geben, das auch ohne Gewalt zu schaffen. Wenn nicht, dann muss das Grundgesetz umgeschrieben werden. Dann muss sich von der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte distanziert werden. Dann braucht es das Bekenntnis zur Täterinnenschaft, zur Gewalt, zur Zerstörung. An dieser Stelle darf es kein Spektrum mehr geben, in dem man sich mit Feigenblatt und Drei-Affen-Ignoranz positionieren kann. Denn aufgrund genau dieser Optionen entstehen Leben wie unseres. Erfahrungen und Kontexte, in denen normal ist, was wir überlebt haben und so viele andere Menschen Tag für Tag nicht überleben können. Aus genau diesem Umstand heraus gibt es überhaupt nur die Chance zu glauben, es wäre genug, vor allem auch Langzeit-Hartz-IV-Überlebenden zu sagen, dass man sieht und glaubt, wie schlimm das alles ist. dass es reicht, Kinderschutzkonzepte zu etablieren, dass es reicht, Seenotrettung nicht zu illegalisieren, dass es reicht, sich daran zu erinnern, dass wir alle Menschen sind, dass es reicht, wenn wir nicht die AfD wählen, dass es reicht, einmal am Tag die Tagesschau zu gucken, dass es reicht, ein absolut zu bewahrendes Existenzminimum für jeden Einzelnen zu definieren, dass es reicht, gegen Kapitalismus zu sein. Das tut es nämlich einfach nicht. Man muss sich fragen, was man statt der Gewalt will. Wenn wir unsere Menschen fragen, was sie sich für uns statt Hartz IV wünschen, dann antworten sie, dass sie uns einen Job wünschen. Geld, Sicherheit, Autonomie. Dass wir leben können wie sie. Und wir fühlen uns schlecht dabei. Denn wir wollen Sicherheit und Autonomie. Aber ohne jede Bedingung dafür erfüllen zu müssen. Wir wollen, was wir schon als Kind so unbedingt gewollt und gebraucht haben. Was alle Kinder so unbedingt wollen und für ihr Überleben brauchen. Bedingungsloses Miteinander. Fürsorge, Versorgung, Stimulation. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es das nicht gibt. In der alle jeden Tag in dem Wunsch nach Bedingungslosigkeit enttäuscht werden. Und manchmal so sehr, dass man sich über kleinste Stückchen davon so sehr freut, dass es eine Welt wird. Wir finden das traurig. Denken, dass Menschen das besser hinkriegen könnten, wenn sie wollten. Und wenn sie könnten, wie sie wollten. Bedingungslosigkeit geht aber nur mit Bedingungslosigkeit. Und genau die gibt es in unserer Kultur, unserem Miteinander gerade nicht. Heute ist der 26. Mai und wieder setze ich mich an meinen Laptop, öffne meinen Blog-Backend und schreibe über Hartz IV. Der Arbeitsvertrag. Wann immer ich über Hartz IV und unser Leben in Armut geschrieben habe, schrieb ich auch über Gewalt, über Endlosigkeit, über umfassende Ohnmacht. Darüber, dass wir etwas erleben, das uns persönlich niemand wünscht, aber für den eigenen Wohlstand braucht. In den letzten 16 Jahren des Hartz IV-Bezuges habe ich mir oft gewünscht, gehört zu werden, obwohl ich wusste, dass gehört zu werden allein überhaupt nichts bedeutet, vor allem nicht als arme Person. Und als die Anfragen dann kamen, musste ich ablehnen. Seit einer Weile bin ich nicht mehr arm, sondern Hartz IV-Kundin mit Einnahmen aus einer selbstständigen Tätigkeit. Das bedeutet auf meinem Konto praktisch nichts, aber in Bezug auf Existenzängste alles. Und über die sollte meiner Ansicht nach berichtet werden. Die Öffentlichkeit soll es wissen. Niemand darf behaupten, sie, er hätte nichts davon gewusst. Aus den Berichten soll sie rausschreien. Die Panik, wenn kein Geld kommt, die Scham, wenn man Freundinnen, Bekannte, Fremde um Geld bittet, die Not, wenn man keine Medikamentenzuzahlung leisten kann, die Verzweiflung, wenn man merkt, wie niemand versteht, dass man sich in jedem Kontakt mit nicht armen Menschen fühlt wie der Schmierfilm unterm letzten Dreck. Ich bin nicht mehr arm. Und ab dem 1. Juni auch nicht mehr arbeitslos. Nach anderthalb Jahren hin und her, Untätigkeit des Jobcenters, mehreren Begutachtungen und bis zuletzt wenig Erwartungen an einen guten Ausgang ist der Antrag bewilligt worden. Der Verlag erhält eine Arbeitgeberförderung, damit er mich einstellen kann. Ich ein Jobcoaching, damit ich eingestellt bleibe. Es ist also geschafft. Ich bin raus aus Hartz IV und bewege mich nun im diffusen Bereich der Working Poor. Ich habe mir keine Vorstellung davon gemacht, wie das wohl sein würde. Wie würde ich mich fühlen? Wie wäre das, einen Arbeitsvertrag in der Hand zu halten und zu wissen, ab jetzt ist es vorbei? Nun, es ist leise. Ein leiser Fall. Einer, in dem man noch nicht weiß, ob man zufällig Flügel oder einen Fallschirm auf dem Rücken hat, die einen tödlichen Aufprall verhindern. Ich kenne das unkontrollierte, nicht von Behörden gemaßregelte Leben nicht. Dieses endlos Papierband aus Zwang und Existenzangst, das solange etwas war, das mir passiert, weil und damit es mich gibt, das wird jetzt gekappt. Ab jetzt geht's allein verantwortlich weiter. In meinem Alltag wird sich nichts verändern. Aber alles wird anders sein.